Herr, ich danke dir, dass du uns in deiner Nähe verändern möchtest. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass wir durch dein Blut Zugang zum Vater haben. Danke, dass wir uns heute hier versammeln können, Herr, und uns die Gnade schenkst, wieder gemeinsam dich zu loben, dich zu preisen und uns hier von dir durchforschen zu lassen, bearbeiten zu lassen, erneuern zu lassen. Ich bitte, reinige unser Herz, reinige unsere Gedanken. Schenk uns deinen Gedanken. Mach uns ein Licht für die Welt dieser Zeit, orientierungslos und Herr Jesus Christus vielleicht im Nebel wandelt, dass wir, Herr Jesus Christus, deine Majestät nicht nur erfahren dürfen, sondern auch weitergeben können und präsentieren dürfen den Menschen. Segne alle, die heute hier sind. Segne alle, die online gegenwärtig sind. Segne das deutschsprachige Werk. Segne die Elim-Gemeinde, Herr. Und in allen Dingen lobe ich dich und preise ich dich für all das, was du tust, Vater. Im Namen Jesu. Amen. Setzt euch bitte. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zu kommen. Schön, dass die da sind, die regelmäßig mit uns hier sind. Und schön auch, dass vielleicht einige heute den Mut gehabt haben, zum ersten Mal zu kommen. Und vielleicht trotz der Tatsache, dass Deutsch nicht eure Muttersprache ist, ihr da seid, trotz der Tatsache, dass ihr vielleicht im Rumänischen besser zu Hause seid, ihr seid da. Schön, dass ihr den Mut gehabt habt und der Herr möge uns segnen und leiten und führen. Wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema reden und zwar über Evangelisation. Aber wir werden nicht über Evangelisation reden, wie wir das auf den Straßen von Rumänien machen müssen, wenn wir auf Mission sind. Wir werden nicht reden über, wie man Mission macht, wenn wir auf die Straße gehen, montags bei der U-Bahn-Station oder woanders. Wir werden nicht reden, wie wir Evangelisation machen, wenn wir Weihnachtskonzert haben und hier ein großes Event mit 500 Gästen haben. Und auch nicht darüber, wie man Stadien füllt und dort Evangelisation macht. Wir werden über Evangelisation reden als über einen Lebensstil. Wisst ihr, die Zeit, in der wir leben, ist eine sehr, sehr verrückte Zeit. Und ich will nicht über Corona reden, weil das Wort ist das Unwort des Jahres und wir können es auch nicht mehr hören. Mir steht das auch schon ein bisschen her. Ich will davon nichts mehr hören. Aber ich glaube wirklich, dass die Zeit verrückt ist, nicht nur deswegen. Dass ein Virus da ist, eine Pandemie, die auf einmal alles durcheinander bringt, zeigt, dass wir eigentlich nichts unter Kontrolle haben. Ganz im Gegenteil, diese Sache hat Unruhen gebracht und was in den USA auf den Straßen geschieht, das hat nicht nur mit einem Virus zu tun. Interessanterweise, genau in dieser Zeit beginnt das Zeitalter der zivilen Raumfahrt und irgendein Typ, der Business machen möchte, sagt, er schießt ab jetzt Touristen in den Weltall und es hat funktioniert. Und der Stolz der Menschen und der Abenteuertrieb der Menschen hat den Menschen jetzt anscheinend nicht nur bei Babel hat hoch hinauskommen lassen, nein, wir fliegen jetzt noch weiter hinaus, bis zur Raumstation bald. Jeder, der ein paar Millionchen in der Hosentasche Kleingeld hat. Und nicht nur das, sondern derselbe interessante Mensch, der das ermöglicht hat, Elon Musk, hat in einem Interview gesagt, das war noch vor der Krise, wo er angefangen hat, diverse Sachen zu machen, Tesla und so weiter, die ganzen Fahrzeuge. Er hat dann in einem Interview etwas ganz Interessantes gesagt, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, und zwar er hat gesagt, wir wollen die Technik für die Apokalypse liefern. Geschichten hin und her, aber dieses Jahr wird zum ersten Mal von einer seiner Firmen, der viele Firmen, Neuralink, ein Chip im Menschen getestet, der im Gehirn implantiert wird und der diverse Fehlfunktionen nach einer Querschnittslähmung, nach irgendwelchen Sachen korrigieren soll, mit der Orientierung, mit der Perspektive, dass es zu einer Kreuzung irgendwann kommen soll zwischen künstlicher Intelligenz und Gehirn. Das heißt, der Mensch wird sein Gehirn updaten können und wir werden, wenn wir wollen, mehr RAM haben, mehr Speicherplatz. Und all die Sachen, die damit kommen und damit verbunden sind. Ich kann damit nicht viel anfangen, ich kenne mich zu wenig aus, aber es ist einfach eine verrückte Zeit. Verrückte Dinge, die geschehen. Und in all dieser Zeit haben wir dasselbe Wort, die Bibel, das 2000 Jahre alt ist. Die Menschen fliegen zu Raumstationen, sie bauen sich Chips ein, weltweite Pandemien ohne Lösungen und wir haben eine Botschaft als Christen, das Wort Gottes. Und vielleicht haben wir irgendwann das Gefühl gehabt, dass wir als Christen irgendwann zum Punkt kommen werden, wo wir eigentlich in sein werden und akzeptiert sein werden und es wird akzeptabel sein und die Leute werden alle sagen, juhu, Christen, juhu, die Bibel. Aber ich denke an das Wort Jesu, der gesagt hat, ich schicke euch wie Schafe unter Wölfen. Und in diesem Zeitalter, das immer verrückter wird, werden wir leider als die Doofen gesehen. Die Zurückgebliebenen, die Krankhaften, die Intoleranten und die Menschen, die nicht dem Schritt der Zeit gewachsen sind. Und wir werden einfach immer in eine Ecke gedrängt werden. Aber in dieser Zeit bleibt für uns die Aufforderung, dass wir Licht und Salz sind, dass wir in die Welt die Botschaft bringen, weil nicht die Möglichkeit, ins Weltall zu fliegen, auch nicht, wenn irgendwann eine Lösung gegen Pandemien kommen wird, universell, auch nicht ein Chip, der Probleme lösen wird, gesundheitlich oder was auch immer, sondern die Lösung ist und bleibt Jesus Christus. Egal wie viele Tage, Monate, Jahre oder Jahrhunderte noch die Menschheit existieren wird, bis das Ende kommt. Die Lösung war und ist und bleibt Jesus Christus. Und Gottes Plan für die Menschen bleibt derselbe und der einzige Rettungsplan, bis der Herr kommen wird. Wir müssen dazu stehen. Und ich glaube, dass die Lösung und unsere Aufgabe ist, dass wir auch anfangen umzudenken. Dass wir anfangen umzudenken und nicht zu glauben, dass unser Ziel ist, in erster Linie Leute zu einem Gottesdienst einzuladen, in die Gemeinde zu kommen, dass wir Evangelisation als ein Event machen, dass irgendwelche speziellen Menschen hinausgehen müssen, evangelisieren müssen, dass Evangelisation nur das bedeutet, dass man Stadien auffüllt und dass viele tausende Menschen einem VIP-Prediger zuhören, sondern ich glaube, dass die Zeit angelangt ist, dass wir ein Umdenken haben und ein jeder von uns die Verantwortung übernimmt und versteht, dass Evangelisation ein Lebensstil ist. Evangelisation war im Leben von Jesu hier auf Erden ein Lebensstil. Er hat das Evangelium gelebt und gepredigt, Tag ein, Tag aus. Er hat seinen Jünger gelehrt, nicht Evangelisationen zu veranstalten, sondern als Lebensstil überall das Salz der Erde zu sein und zu lehren und die Leute zu führen. Und wir schauen uns einen Text heute Abend an, gemeinsam aus 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Und aus diesem Text werden wir uns ein paar Dinge ansehen, die uns helfen sollen, zu verstehen, wie wir einen evangelistischen Lebensstil führen können, einen jeder von uns. Ich glaube, dass jeder Christ berufen ist, das Evangelium weiterzubringen durch sein Leben. Und diese Passage zeigt uns in ein paar Dingen, vielleicht gibt es viele andere, aber ein paar klare Dinge, die ein jeder von uns tun muss, haben muss, um das Evangelium zu leben und weiterzugeben. Doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Das ist das, was ich gemeint habe, dass für uns Christen die Zukunft nicht rosiger wird, wir nicht tolerierter sein werden, sondern Widerstand erleben werden. Immer mehr. Drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden, in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Amen. In diesem Text spricht Petrus, geleitet vom Heiligen Geist, zu Christen, die in schwierigen Zeiten waren, die unter Druck gelebt haben, die keine rosigen Perspektiven gehabt haben. Eigentlich die ganze Menschheit und Zivilisation der Zeit war in Aufruhr, in Spannungen. Das Römische Reich wollte expandieren, die Juden hatten immer ihre Probleme zu koexistieren und die Christen waren irgendwo immer dazwischen. Sie gehörten überall hin und eigentlich nirgendwo hin. Von allen Seiten umzingelt und gehasst. Und hier spricht Petrus über die Aufgabe, das Evangelium zu leben und zu zeigen. Wie können wir das tun? Wie können wir das tun? Das Erste, was uns Petrus lehrt und uns sagt, ist, das Erste, was wir tun müssen, ist, die Ruhe zu bewahren und den Frieden zu haben. Der erste Teil hier sagt uns, ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott dem Herrn in eurem Herzen. Wir sollen uns nicht beunruhigen lassen von den Umständen, uns nicht beunruhigen lassen von den Menschen. Und die Alternative zur Beunruhigung ist nur eine. Es ist, Gott im Herzen zu heiligen. Was heißt es, Gott im Herzen zu heiligen? Gott im Herzen zu heiligen bedeutet, dass wir in unserem Herzen seine Herrschaft akzeptieren müssen. Wisst ihr, wenn wir über Evangelisation reden, fangen wir oft an zu denken, okay, wie kann ich Argumente führen? Wie kann ich mit Leuten Argumente führen? Wie kann ich Strategien anwenden? Nein, es beginnt bei uns. Es beginnt bei uns und bei der Aufgabe, dass wir in unserem Herzen Ruhe zeigen. Dass wir in unserem Herzen die Gegenwart Gottes zeigen, dass wir uns von den Umständen, in denen wir leben, nicht beeindrucken lassen. Gott im Herzen zu heiligen, habe ich gefragt, was bedeutet das? Es bedeutet, seine Herrschaft zu akzeptieren, ihn thronen zu lassen, ihn immer mehr unseres Lebens, unseres Charakters einnehmen zu lassen, ihm unser Leben heiligen lassen, sodass die Heiligkeit Jesu Christi in uns immer mehr gegenwärtig ist und wächst. Und Gott in uns zu heiligen bedeutet auch, sein Herz immer mehr in unserem Herzen sich reflektieren zu lassen. Wisst ihr, warum wir oft nicht das Evangelium verkündigen und nicht leben? Ich sage euch den höchsten Grund, den größten Grund, den ich bei mir entdeckt habe. Es ist die Tatsache, dass wir nicht Gottes Herz teilen. Wenn wir Gott lieben, wenn wir wirklich Gott lieben, dann lieben wir auch die Sachen, die Gott liebt. Und wisst ihr, was sein größtes Ziel ist? Die Menschen, die verloren sind, zu retten. Und wenn wir Gott in unserem Herzen heiligen, dann lassen wir nicht nur ihn thronen, dann lassen wir nicht nur ihn uns heiligen und alle Dinge abbauen, die uns von ihm trennen, sondern dann fangen wir auch an, eine Passion zu haben für die Menschen, die verloren sind, für die Menschen, die draußen sind. Die Corona-Krise war sehr, sehr gut. Und sie ist auch sehr, sehr gut. Viele von uns haben gesagt, ach, wir sind nicht mehr dort, wo Christen hingehören. Weil wir jahrzehntelang gelernt haben, nicht mehr zu sein als eine staatliche Religion und uns in den Kirchengebäuden wiederzusehen. Der Platz der Christen aber ist nicht in einem Gebäude, sondern in der Welt. Ihr seid nicht das Licht von Gemeindegebäuden. Ihr seid nicht das Licht von Gemeindebänken. Ihr seid das Licht der Welt. Euer Licht leuchte im Lichtermeer. Nein, euer Licht leuchte in der Finsternis. Salz gehört nicht in den Salzstreuer. Salz gehört in die ungesalzene Suppe. Wir haben aber unser höchstes Ziel daraus gemacht, so schöne Salzstreuer zu sein. Und jeden Sonntag den Salzstreuer zu polieren und uns zu rühmen, wie viele Salzkörner wir sind. Das war niemals Jesu Ziel. Jesu Ziel war, hinauszugehen und Salz zu sein und Licht zu sein. Wir haben oft gesagt, oh, wir spüren nicht Gott, wir sind Pfingstler, wir sind voll des Heiligen Geistes. Und zwei Wochen im Jahr ist es ein bisschen heißer hier, ein bisschen dunstiger hier, ein bisschen lauter hier. Aber das war es dann auch schon oft. Und wir wundern uns, wo ist Gottes Kraft, wo ist Gottes Gegenwart, wo ist Gottes Kraft? Wisst ihr, wo sie ist? Dort, wo Gottes Herz ist. Und wisst ihr, wo Gottes Herz ist? Draußen bei den verlorenen Menschen. Wenn du Gottes Kraft erleben möchtest, geh in die Welt zu den verlorenen Menschen. Der Heilige Geist und Gottes Kraft ist nicht dazu, dass sie uns am Sonntag entertaint und wir hier ein bisschen Feel-Jesus-Kultur aufbauen. Die Kraft Jesu Christi und die Kraft des Heiligen Geistes ist eine Kraft, die die Dämonen wegspringen lässt, eine Kraft, die Ketten befreit, eine Kraft, die überführt von der Sünde und Leben schenkt. Wem? Denen, die tot sind. Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Wir sind oft Ärzte, die hier sind und uns gegenseitig Medikamente in den Mund schieben und uns gegenseitig anspritzen. Auch Ärzte brauchen mal eine Spritze. Aber hier die Hauptaufgabe ist, hinauszugehen, für die Kranken da zu sein und sich um die Kranken zu kümmern. Und darum erlebt die Kirche und die Gemeinde oft die Kraft Gottes so wenig, weil sie nicht die Kraft Gottes dort einsetzen möchte, wo Gott sie einsetzen möchte. Zur Rettung der Verlorenen. Wir müssen zur Ruhe kommen. Wir müssen uns beruhigen lassen und uns nicht aufrütteln lassen von den Dingen, die die Welt aufrüttelt. Uns nicht beeindrucken lassen von dem, was die Leute beeindruckt. Und unser Herz vollkommen in Gottes Hände geben, damit er regiert und damit wir anfangen, endlich für die Menschen zu spüren, was Gott spürt. Wir sagen oft, dass wir so heilig sind. Wir suchen oft den heiligsten Musikstil, den heiligsten Bekleidungsstil, den heiligsten Gottesdienststil. Aber wenn es um die Menschen geht, die verloren sind, sind sie uns oft so egal, auf innerlich wurscht. Und das ist geistliche Schizophrenie. Da stimmt was nicht. Da riecht es nach Pharisäertum. Ich sage nicht, dass nicht die Gemeinde Disziplin haben muss, dass unsere Bekleidung nicht ein frommes Bild zeigen muss, dass die Gemeinde keine Diskothek sein soll, sondern ein Ort, wo Gott verheiligt, geherrlicht wird und auch die Musik angemessen sein soll. Aber Leute, das ist nicht der Hauptpunkt. Das ist nicht der Kernpunkt. Wenn wir Gottes Herz verpasst haben, haben wir alles verpasst. Und Gott sagt uns auch hier, dass wir Hoffnung haben sollen. Das, was die Leute beeindruckt und das, was im Text später seht, die Leute, dass wir bereit sein sollen, die Verantwortung gegenüber jedermann zu geben, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. Das, was die Leute dazu bewegt, überhaupt auf uns aufmerksam zu werden, unter den tausenden Religionen, über den Millionen Lebensstil und Philosophien, ist eine Hoffnung, die in uns steht und bleibt, die sonst keiner hat, auch in dieser Krise, die vorangegangen ist. Und was ist die Hoffnung, die in uns ist? Die Hoffnung, dass wir uns vielleicht ab Mitte Juni ohne Maske treffen können? Die Hoffnung, dass wir uns statt 300 Leute 400 Leute versammeln? Ja, die haben wir, aber Leute, das sind Peanuts. Wenn unsere Hoffnung nur die ist, dass wir aus Kurzzeit endlich wieder rauskommen werden, dass Gott uns helfen wird, dass wir uns wieder hier versammeln können, mehr Leute, dann sind wir sehr, sehr kurzsichtig. Die Hoffnung, die Gott in uns gibt, ist eine Hoffnung, dass wir einen Frieden mit Gott haben, weil uns Jesus Versöhnung geschenkt hat. Und diesen Frieden, den wir mit Gott haben, kann uns niemand und nichts nehmen. Du kannst in die Arbeit gehen und du kannst dir bewusst sein, dass du einen Beistand hast, durch deine Gemeinschaft mit Gott, die dich durchträgt, durch alle Probleme. Und das Wunderbare ist nicht, dass Gott uns hilft, dass wir nicht durch die Krise gehen, dass wir nicht Probleme haben, sondern dass Gott mit uns in der Krise ist. Und auch wenn wir dieselben Dinge erleben wie unsere Kollegen, wie auch die Leute in Österreich, so dürfen wir dennoch zeigen, dass wir eine Hoffnung haben. Am Anfang der Krise gab es, und auch während gab es so interessante Botschaften, wo es hieß, dass die Christen nicht berührt werden von diesem Virus. Ja. Schön. Ich hätte auch gern so ein Goschen gehabt, wie in Ägypten, wo es überall waren die Heuschrecken, die Frösche, die Finsternis, aber in Goschen, dort wo das Volk Gottes war, war es Licht und Ruhe und Frieden. Aber Gott wollte, glaube ich, was anderes machen. Er hat gesagt, wisst ihr was, ich lasse denselben Bacillus über die Welt und über euch kommen. Und ich möchte sehen, und die Welt soll sehen, ob da ein Unterschied ist. Wenn dieselben Dinge kommen, dieselben Schicksalsschläge, es waren nicht nur die Diskotheken leer, es waren auch die Kirchen leer. Es waren nicht nur die Disco-Geher am Samstagabend und am Sonntag zu Hause, es waren auch die Leute aus der Kirche zu Hause. Nur wo war der Unterschied? Manche haben Panik gehabt, Depression gehabt, Hoffnungslosigkeit gehabt. Was haben wir gehabt? Manche sind in die Arbeit gekommen mit Angst, mit Verschwörungstheorien, aufgeregt über die Regierung, dass die alles falsch macht. Natürlich, danach kann man immer gescheit reden. Dass nichts passt und so weiter. Was haben wir gemacht? Hat man den Unterschied gesehen? Hat man gesehen, dass bei uns eine Hoffnung ist, dass wir durch den Heiligen Geist den Frieden nicht verlieren, sondern dass wir die Hoffnung haben, dass egal was passiert, unsere Hoffnung eine Perspektive hat. Ob vor Corona, mittendrin oder danach, wir gehen müssen von dieser Welt, wir haben eine Perspektive, die hinwegsieht. Auf die Ewigkeit, zu Gott. Und die Leute müssen das in uns sehen. Wir müssen uns beruhigen, Leute. Wir müssen uns in Gott beruhigen und seine Herrschaft in unserem Herzen kommen lassen. Wir müssen eine Hoffnung haben, die uns authentisch ist. Ansonsten sage ich euch gleich, wird das Evangelium, das durch uns gesehen wird und gepredigt wird, keinen Impact haben. Wenn es hart auf hart geht, brauchen die Leute nicht ein bisschen Religion. Sie brauchen etwas, das sie trägt. Und wenn mein Glaube nicht einmal mich trägt, wenn mein Glaube nicht stabil ist, meine Beziehung zu Gott nicht diese Ruhe mir gibt, dass ich standhaft bleibe, wie soll ich anderen Leuten eine Inspiration sein? Tut mir leid, dass ich so direkt heute Abend bin. Ich bin in erster Linie mit mir, weil ich sehe, wie viele Dinge, die so schwachsinnig sind, mich beunruhigen, meinen Frieden aus Gott nehmen. Oder wie Katalin gesagt hat, in der Zeit, die wir gehabt haben, anstatt uns in Gott den Frieden zu suchen, haben wir alles gemacht, uns über alles Gedanken gemacht und nur nicht diesen Frieden in Gott behalten und vertieft. Ich sehe mich in erster Linie. Und nachdem das geschieht, glaube ich, dass uns das Wort Gottes etwas Neues, etwas Weiteres lernen möchte. Wir müssen uns beruhigen und wir müssen dann bereit sein. Seid aber alle Zeit bereit, den Menschen Rechenschaft zu geben, den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir Evangelisation als ein Event sehen, dann sehen wir, dass im Monat Juli, 14. bis 19. in Gordisch eine Gruppe auf Mission geht. Ich trage mich ein hinten, wenn noch Platz ist, und dann bereite ich mich vor. Es gibt ein paar Samstage vorher Vorbereitungstreffen. Wenn ich brav bin, dann faste ich 2-3 Tage, packe meine Sachen, lerne ein paar Traktate und bin bereit auf der Mission. Und ich komme zurück, schalte wieder auf Vacation Mode, beginne die Schule, meine Sachen, mache mein Ding und dann nächstes Jahr vielleicht wieder. Oder wenn ich nach Afrika gehe, bereite ich mich vor. Aber das Wort Gottes sagt uns hier, dass diese Bereitschaft eine Bereitschaft allezeit sein soll. Evangelisation als Lebensstil bedeutet, dass ich allezeit bereit sein soll. Ohne Vorwarnung. Das heißt Feuerwehrmodus. Ich weiß nicht, wer bei euch bei der Feuerwehrzentrale war, vielleicht mit der Volksschule, vielleicht gab es ein paar Leute, die bei der Freiwilligen Feuerwehr waren. Wenn ihr dorthin geht, das ganze Gebäude, vor allem bei der Berufsfeuerwehr, die sind bereit. Die sagen nicht, ja, Samstag 15:30 brennt es in Simmering. Wir brauchen 15 Leute. Für Montag haben wir geplant einen Brand in Otterkring mit 24 Leute, die gerettet werden müssen. Donnerstag ist Feiertag, da brennt nichts. Absurd. Die sind allezeit bereit. Die Autos sind gewartet, die Wassertanks sind voll, die Maschinen, die Batterien haben, sind angesteckt, dass sie geladen sind bis zum Moment, dass sie weggehen. Sogar die Bekleidung und die Stiefel sind bereit, dass die nur hineinschlüpfen müssen, sie anziehen müssen und rauslaufen müssen. Alles ist bereit, damit dann, wenn der Punkt kommt, dass es brennt und der Einsatz da ist, hinauslaufen sollen. Und wir, wenn es um das Evangelium geht, um die Errettung der Menschen geht, sagen oft, oh, ich bin nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Allezeit bereit sein bedeutet, dass es für uns eine Priorität sein muss, als Christen. Dass wir in den Modus gehen, wenn wir aufstehen, wenn wir aufwachen, dass das Wichtigste für uns ist, dass wir bereit sind, für den Herrn da zu sein und das Evangelium zu verkündigen. Egal, alle Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch oft passiert ist, aber mich hat Gott ein paar Mal überrascht und er macht es immer wieder. Dass er mir zeigt im Alltag, wo ich nicht erwarte, wo ich nicht bereit bin, dass er Menschen mir über den Weg bringt, wo ich auf einmal so, mir sagt, hey, dieser Mensch braucht mich jetzt. Du musst jetzt bereit sein.
Und die haben mich nicht nur einmal ertappt, dass ich entweder andere Prioritäten habe, ich habe einen wichtigen Termin oder ich habe heute nicht genug gebetet, dass ich bereit bin, ich fühle mich nicht im Zustand, es zu tun, weil es vielleicht nicht meine Priorität war. Ich muss sensibel sein. Wir haben oft in uns selber, und seid ehrlich mit euch, Strategien entwickelt, unser Gewissen zu beruhigen. Und ich wette nicht, weil ich bin Christ, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass der Priester und der Levit, der im Gleichnis Jesu Christi über den guten Samariter bei dem Verwundeten vorbeigegangen sind, die haben super Strategien gehabt, ihr Gewissen zu belügen. Boah, ich muss zur Synagoge gehen, da warten 150 Gläubige auf mich. Es ist Sabbat, ich muss gehen, ich kann mich nicht verunreinigen. Und die haben sicher 50.000 Dinge und Konstrukte gehabt, um ihr Gewissen zu beruhigen und eigentlich Gott zu überzeugen, dass seine Priorität einem gefallenen Menschen, der Rettung braucht, eigentlich, dass das nicht die richtige Priorität ist. Und Gott sagt, weißt du was, eigentlich hast du recht und nicht ich. Wir glauben oft, wir können Gott überzeugen und wir sind so gut darin geworden, uns selber zu belügen. Ach, ich kann nicht, ich muss nicht, was auch immer, ich habe Dinge zu tun, es ist wichtig und so weiter. Und da sind wir auch nicht sensibel. Und der Heilige Geist will dich verwenden für einen Kollegen, für eine Freundin, für einen Nachbar, für Leute auf der Straße, für deine Familie. Und wir sind nicht sensibel, weil wir nicht für die Leitung beten. Dass der Heilige Geist uns leitet, dass der Heilige Geist uns führt und er uns sensibel macht. Ich habe ein kleines Wehwehchen mit meinem Beinchen, das manchmal zwickt. Und ich musste zu einer Untersuchung gehen. Und klar, alle mit Maske, man wartet genervt im Wartesaal. Man möchte endlich seine Probleme loswerden und man geht zum Arzt oder zur Ärztin, damit man eine Lösung für seine Probleme bekommt. Und ich gehe rein und ich setze mich hin und die ältere Ärztin, die war sicher schon in Pension, aber sie macht ihre Sache gut. Das war letzte Woche. Fragt mich, na, was machen Sie? Ja, ich sage, ja, ich bin im Dienst, ich bin Seelsorger. Sagt, oh, ist sicher nicht leicht. Ich weiß nicht, ob sie assoziiert hat, dass meine Schmerzen von dem kommen, vom Sitzen und vom Dienst, aber dann fängt sie an, ich beneide sie. Ich würde auch gern glauben. Und auf einmal eine Ärztin, wo wir das Bild haben, dass die von oben hinunter auf dich schauen, einen Status haben, und das sind eigentlich die Götter in Weiß, fängt einmal an zu sagen, wissen Sie was, ich schäme mich. Ich würde so gern glauben, aber ich kann es nicht. Sage, Herr, ich habe es nicht erwartet. Ich habe es erwartet, so, was machen wir für Physiotherapie und das und das und das. Und er sagt dort, so, jetzt bist du der Arzt. Und sie fängt an, mir zu erzählen, dass ihr Mann gestorben ist, dass sie in die Kirche geht, dass sie viele Dinge nicht versteht, dass sie gerne glauben würde, aber die Zeit kurz ist, weil sie schon alt ist. Und ich konnte wirklich anfangen, mit ihr zu reden. Ich sage euch ehrlich, ich habe mich nicht bereit gefühlt. Ich war total überrascht, weil ich das nie erwartet habe. Und ich habe gesagt, und das hat mich so berührt. Ich habe gesagt, wissen Sie, Gott sagt in der Bibel, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr mich aus ganzem Herzen suchen werdet. Und eines, was ich an diesen Masken, die unangenehm sind, dennoch sehr, sehr liebe, ist, wisst ihr was? Dass sie uns dazu führen, den Menschen sehr genau in die Augen zu schauen. Wir haben uns noch nie so genau in die Augen geschaut wie jetzt, weil wir nicht den Mund sehen, nicht die Nase, nur die Augen. Und als ich das gesagt habe, dass man Gott sucht und aus ganzem Herzen sucht und findet, wenn man ihn aus ganzem Herzen sucht, hat sie mir gesagt, und da habe ich ihre Augen gesehen, ich suche ihn aus ganzem Herzen. Ich habe ihre Augen gesehen, da war Ehrlichkeit. Und ich konnte sagen, wissen Sie was? Vielleicht ist die Tatsache, dass wir heute hier reden, eine erste Antwort von ihm. Und nächstes Mal komme ich hin und ich denke mir, diese Ärzte, die so viele Leute haben und die Sekretärinnen vor allem, die total gereizt sind, ja. Man kann nicht einfach gehen, ja, ich gehe zu Ärzten hinein. Man muss da wirklich sitzen und sitzen und sitzen und sitzen und dann, wenn man aufgerufen wird, erst dann. Ich habe zu Hause ein Neues Testament eingepackt, ein Buch von C.S. Lewis, Pardon, ich bin Christ, Beweise für den Glauben. Ich habe mich hingesetzt. Ich will meine Runde machen, meine Untersuchungen machen und dann komme ich und auf einmal sehe ich, die Tür bei der Ärztin ist offen. Oh. Die Sekretärin tratscht über irgendwelche Dinge, die da geschehen sind. Die waren abgelenkt, sagt sie. Das ist der Moment. Sie ist allein im Zimmer zwischen zwei Patienten, die jetzt nicht da waren. Die sind abgelenkt und können nicht schimpfen. Hinein. Sie hat mich gesehen, hat sich wieder erinnert. Ich durfte ihr das Päckchen geben. Es war gut versteckt, damit man nicht alles gleich sieht. Und ich konnte ihr das geben und sie hat gesagt, und das hilft mir wirklich. Ich sagte, lesen Sie. Ich habe oft die Leitung des Heiligen Geistes verpasst. Sehr, sehr oft. Und auch dieses Mal habe ich gesehen, dass es unerwartet sein kann, dass man unvorbereitet oft ist, aber Gott will, dass wir bereit sind und das sind draußen Menschen, ich sage euch, es sind draußen Menschen, die suchen Gott. Nur hier ist wieder eine Selbstbelügungsstrategie, dass wir sagen, ja, die wollen das Evangelium gar nicht hören, sind alle verstockt. Nein, nein, die Bibel sagt, die Ernte ist reif, Arbeiter sind wenig. Das heißt, es gibt mehr Leute, die bereit sind, zu Jesus zu kommen, als Leute, die bereit sind, das Evangelium zu verkündigen. Es gibt mehr Menschen in Österreich, die bereit sind, das Evangelium anzunehmen, als Leute, die bereit sind, sich um diese Menschen zu kümmern. Das ist doch erschreckend, oder? Das heißt, dass das Problem weder bei Gott ist, noch bei den Menschen, sondern bei uns ist. Wir müssen bereit sein. Wie bereit bist du? Wie bewusst wachst du in der Früh auf und betest, Herr, heute habe ich so viel zu tun. Es gibt so viel Stress in der Arbeit. Ich habe so viel zu tun mit der Familie, so viele Sorgen, so viele Dinge. Und wir laufen raus und wir sind schon eingestellt und haben diese Scheuklappen. Duck, 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 duck. Und wie viele von uns nehmen sich Zeit und beten, Herr, wenn du heute mich gebrauchen möchtest, mach mir die Ehre und unterbrich mich. Wie viele von uns erlauben Gott, uns zu unterbrechen? Wie viele erlauben Gott, dass er uns unterbricht in unserem Alltag? Wir wollen, dass Gott uns unterstützt, das zu machen, was wir wollen, aber weh, er unterbricht uns. Diese Unterbrechungen sind die wunderbarsten Dinge des Lebens. Der Rest bringt uns dazu auf, dass wir verkorkste, bittere, monotone Alltagschristen sind. Die Unterbrechungen Gottes machen das Leben lebenswert. Ich danke Gott, dass er mein Leben unterbrochen hat. Deswegen bin ich da. Hat Gott dein Leben unterbrochen? Deswegen bist du bei ihm. Sonst wärst du direkt mit dem Kopf voraus in die Hölle gegangen. Gottes Unterbrechungen bedeuten Rettung. Und wenn du dich unterbrechen lässt, bedeutet das Rettung für andere. Beten wir, Herr, unterbrich mich heute. Mach mir das zum Gebet. Herr, mach mich sensibel für deine Leitung und hilf mir, die Menschen zu dir zu führen. Boah, die Zeit vergeht, meine Güte. Und dann kommt das Bezeugen. Zur Verantwortung sollen wir bereit sein gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert. Der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Mit Sanftmut und Ehrerbietung. Was bedeutet das? Wir müssen bereit sein, nicht nur Gott zur Verfügung zu stellen, sondern müssen auch bereit sein, zu bezeugen. Das bedeutet, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Wenn du zu einer Prüfung gehst, bist du bereit, wenn du dich vorbereitet hast. Das heißt auch, seine Hausaufgaben machen. Wir sind oft Christen seit einem Jahr, seit 5 Jahren, seit 10 Jahren. Aber wenn es vielleicht darum geht, dass wir mal jemandem das Evangelium verkündigen müssen, müssen wir irgendeinen Pastor einladen oder diese Person zu jemandem schicken, weil wir oft beschämenderweise nicht imstande sind, das Evangelium zu verkündigen, weil wir das Wort nicht kennen. Jeder von uns müsste, wenn ich dich um 2:30 in der Früh anrufe und dir sage, wie kann ich errettet werden, mir klar und biblisch eine Antwort geben können, wie ich den Weg zum Herrn finde. Wir machen das vielleicht ein anderes Mal, dass wir das durchbesprechen. Wir müssen imstande sein, das Wort zu kennen und Menschen zu verkündigen, was das Evangelium ist. Jeder von uns. Nur weil wir noch nicht unsere Hausaufgaben gemacht haben, stehen wir dann vor der Prüfung und haben keine Ahnung, was die Menschen sagen sollen. Die Menschen haben Fragen. Und meine und deine Aufgabe ist, dass wir in die Bibel gehen, dass wir ins Gebet gehen, dass wir Bücher suchen. Vor kurzem ist Ravi Zacharias gestorben, ein großer Mann Gottes, ein Apologet. Er hat, glaube ich, 30 Bücher geschrieben über vernünftige Antworten auf Glaubensfragen. Und er sagt ganz klar, dass Christsein nicht bedeutet, das Gehirn auszuschalten, dass es Antworten auch gibt, dass der Zweifel auch Antworten finden kann. Mache ich mir Zeit, mich vorzubereiten, zu lesen? Es gibt so viele Ressourcen, online, Bücher. Mache ich mir Zeit, mich vorzubereiten, dass ich Antworten geben kann auf die Fragen der Menschen? Bin ich ausgerüstet, wenn ich aus dem Haus gehe? Ist auch nicht schlecht bei dir, ein Traktat zu haben, eine Bibel dabei zu haben. Mal ganz praktisch jetzt ein paar Antworten. Aber wir müssen auf den Heiligen Geist auch vertrauen. Er sagt seinen Jüngern Jesus, wenn sie euch vor dem Gericht schleppen und zerren werden, macht euch keine Gedanken, was ihr sagen werdet. Der Heilige Geist wird euch lehren. Viele verwenden diesen Bibelvers als Entschuldigung für die Faulheit, nicht zu lesen. Oh, ich muss nicht Bibel lesen. Juhu, ich habe den Heiligen Geist. Er ist der Patron der Faulen. Der Schutzpatron der Faulen und der Leute, die nicht lesen wollen. Vergiss es. Der Heilige Geist ersetzt nicht die Bibel. Wir sind Kollegen beide. Du musst das Wort in dir haben, du musst den Geist haben. Und gemeinsam wirkt Gott. Aber der Heilige Geist, wenn du in Abhängigkeit von ihm lebst und wenn du im Wort bist, wird dich erinnern und dich leiten, zu antworten, Antworten zu geben und für Menschen da zu sein, wenn sie ein Gespräch suchen. Und die Haltung ist auch sehr wichtig. Wie sollen wir Rechenschaft abgeben? Mit Sanftmut und Ehrerbietung. Unsere Aufgabe in Gesprächen mit Menschen ist es nicht, eine Debatte zu gewinnen. Schlagfertige Argumente zu haben, sie fertig zu machen, sie zum Schweigen zu bringen. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es nicht, Debatten zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen. Das geht nur mit Sanftmut und mit Ehrerbietung. Nicht mit Stolz und mit Schlagkraft. Nein. So mit einer Liebe für den Menschen, mit einer Hingabe für den Menschen, mit Geduld, mit dem Gewissen, mit der Gewissenhaftigkeit, dass Gott für sie die Lösung ist und dass er sie retten kann. Aber das kannst du nur, wenn wir, so wie wir am Anfang gesprochen haben, das Herz Gottes teilst, das Herz Gottes hast. Und wir müssen uns beruhigen, wir müssen bereit sein, wir müssen bezeugen und wir müssen aber auch beweisen. Und wisst ihr, wie das Beweisen geht? Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die welche eure guten Werke, nicht Wandel, euer gutes Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Der größte Beweis dafür, dass unsere Theorie, in Anführungszeichen, stimmt, ist unser praktisches Leben. Umsonst sprechen wir über die Liebe, über die Kraft der Veränderung durch Jesus Christus, wenn sie in uns nicht sichtbar ist. Der größte Beweis, dass Christus Veränderung bringt und es tun kann, muss ich sein. Die Menschen beobachten uns. Und die Menschen verurteilen uns. Ah, oh, ihr seid genauso wie die und die und die und die. Ihr seid genauso, aber vielleicht genauso nur so eine Religion. Dann, wenn sie aber sehen, dass uns im Leben Integrität ist, dass uns im Leben authentischer Wandel mit Jesus ist, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Familie, wo wir auch immer sind, das hat einen Impact. Das hat einen Impact. Das lässt sie beschämt da sein. Das lässt Gott Raum, sie zu durchforschen und sie zu sich zu bringen. Und es werden natürlich auch andere Dinge noch, dass man für die Menschen noch beten soll, sie begleiten muss. Aber ich möchte bei diesen Dingen stehen bleiben. Und auch wenn ich beim ersten Punkt länger gebraucht habe, als ich mir vorgenommen habe, ich habe das so gespürt, möchte ich dennoch dich fragen heute Abend, wo stehst du? Wo stehe ich? Du erwartest, dass Gott sehr viel für dich tut. Ich erwarte, dass Gott sehr viel für mich tut. Aber wisst ihr, dass Gott sehr, sehr viel erwartet, dass wir für ihn tun? Wenn du Jesus kennst, wenn du errettet bist, hast du alles, was du brauchst für dieses Leben und für das ewige Leben. Und du bist Gott verpflichtet, hingegeben zu sein und anderen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Wir warten immer, dass wir bekommen. Und Gott wartet, dass wir geben. Und oft bekommen wir nicht, weil wir nicht bereit sind, das zu tun, was Gott von uns möchte. Ich lade euch heute Abend ein zu einem Gebet jetzt zum Schluss, dass wir uns durchforschen, dass wir uns überprüfen, dass wir sagen, Herr,
Die Evangelisation als Lebensziel war bei mir bis heute sehr, sehr armselig vorhanden. Theoretisch habe ich es gekannt, aber ich habe die Verantwortung auf andere abgewälzt, umgewälzt. Ich habe das nicht so gesehen. Hilf mir, Herr, durch deine Kraft, mich zu einem Instrument in deine Hand zu machen zu lassen, das du gebrauchen kannst für Menschen, für mehr Menschen in meiner Umgebung. Keine Entschuldigungen mehr, keine Ausreden mehr, keine falsche Demut mehr, ich kann nicht, ich bin nicht gut genug, nein, sondern eine Hingabe total in Gottes Hände, dass er uns gebrauchen kann. Lass uns aufstehen und singen zum Schluss noch ein Lied gemeinsam. Dann möchte ich, dass wir ins Gebet gehen, ins Schlussgebet und unser Herz vor Gott bringen, unser Gewissen vor Gott bringen und uns durchforschen.